Am vergangenen Wochenende hat 60 München zum letzten Heimspiel den FC Ingolstadt empfangen. Und ich glaube, das ist eines dieser Duelle der Löwen, wo am meisten drüber diskutiert wird. Darf man das Derby nennen oder darf man es nicht Derby nennen? Ich habe da eine relativ klare Meinung dazu. Aber an der Stelle würde mich dann tatsächlich interessieren, liebe Anja, lieber Alex, abgesehen vom Münchner Stadtderby, das es ja leider schon seit längerer Zeit nicht gibt, was ist für euch das erste Derby von 60? Als Derby empfindet und welches innerbayerische Duell ist für euch ein absolutes Anti-Derby und würdet ihr so nie betiteln?
Also mir ist vor Schreck erstmal das Mikro fast runtergefallen. Die Frage.
Du hast echt die Ingolstadt gehört und dann war schon.
Da war schon aus. Schwierig.
Meinst du zeitlich das Erste, woran wir uns erinnern?
Nee, ich glaube, er meint grundsätzlich, ob man diese Sachen Derby nennen darf.
Ach genau. So. Also was wurde nach dem Duell mit dem FC Bayern, erste Derby, was ihr mit dem Löwenspiel verbindet, was ihr sagt, ja, das ist ein Derby? Und welches ist ein innerbayerisches Duell, wo ihr sagt, das würde ich nie als Derby bezeichnen, wenn 60 gegen dich spielt?
Ich würde fast sagen, es gibt kein Derby außer das gegen die Bayern. Alles andere ist Mediensprech, sage ich jetzt mal. Also da wird ja alles mittlerweile zum Derby stilisiert. Alles, was irgendwie im Umkreis von 300 Kilometern ist, ist ein Derby. Da wird schon sehr inflationär damit rumgeworfen. Am ehesten vielleicht noch, wenn man sich so die Historie anschaut, 1. FC Nürnberg. Wobei das natürlich auch weit entfernt ist von dem Derby. Aber es ist halt historisch vielleicht noch am aufgeladensten.
Ich finde schon auch, es hat sich jetzt unterschieden inzwischen. Also früher war ein Derby immer ein Stadtderby eigentlich. Das andere war immer irgendwie ein Klassiker oder ein Kracher oder sowas eher so.
Ja, ein Nord-Süd-Gipfel.
Genau, so, oder ein Gipfel, genau. Aber jetzt ist es ja inzwischen so geworden, es gibt jetzt das Stadtderby, dann wird unterschieden das S-Bahn-Derby, alles was im S-Bahn-Bereich ist, so gefühlt. Also das wären ja Haching. Ingolstadt ist es quasi knapp nicht mehr, glaube ich. Ja. Die S-Bahn fährt ja weit. Also, das
Augsburg
ja dann
könnte es werden, sollte sich die S-Bahn, das ist noch in der Möglichkeit irgendwann mal.
Das wäre dann S-Bahn-Derby, Bayern-Derby, Niederbayern-Derby, Oberbayern-Derby, also jeder kann es gerne so nennen, wie es ist, aber der Alex, ich bin da beim Alex, es gibt ein Derby und das ist ein Stadtderby und das ist auch nur das eine gegen die Seitenstraße.
Mediensprech, habt ihr vollkommen recht. Es ist halt so, es ist halt auch unsere Branche, das musst du ja auch irgendwie gut verkaufen, wenn es da solche Duelle gibt. Ich bin grundsätzlich bei euch, dass es nur ein Stadtderby ist, wirklich ein Derby. Ich habe zwei kleine Einschränkungen tatsächlich, wo ich sage, okay, irgendwie macht so ein Duell von 60 was ein bisschen mit mir. Das ist das mit Haching, weil das ist halt einfach wirklich noch ganz nah dran. Das ist zwar nicht mehr Stadt München, aber es ist quasi Landkreis München. Das ist irgendwie okay.
S-Bahn-Derby.
Genau. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Mit ganz, 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 ganz viel Augen zuzwinken noch irgendwie Augsburg so ein bisschen. Aber dann hakt es bei mir auch schon aus. Auch die Duelle mit Nürnberg und Fürth, die irgendwie schon immer eine gewisse Intensität hatten. Bei Nürnberg eher freundschaftlich, bei Fürth eher so puh. Was wir ja nächstes Jahr haben könnten, theoretisch werden wir nachher noch ein, zwei Worte drüber verlieren, aber dann hakt es bei mir tatsächlich schon aus. Dann hakt es bei mir aber auch aus. Dann ist das Thema auch gegessen. Aber bei Augsburg ist es immer noch so, er hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, der Emporkömmling immer noch, auch wenn die mittlerweile auch weit weg sind, aber diese ersten Duelle auch in der alten Rosenau noch, wo du erstmal 0-3 im ersten Spiel aufs Maul bekommen hast, im nächsten Spiel hast du aber 6-2 gewonnen, da hat sich so ein bisschen was dann doch aufgebaut. Irgendwo. Aber ansonsten bin ich dabei. Gibt nur ein Derby. Dann können wir auch ganz klar sagen, das 1-2 gegen Ingolstadt, keine Derby-Niederlage im letzten Heimspiel von 60 München. Ich glaube, wir reden heute auch weniger sportlich über 60. Wir reden über das große Ganze und deswegen herzlich willkommen zum Kiesinger Bergfest, zum Löwenstammtisch. Wir reden drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und Und damit herzlich willkommen zu Stammtisch Episode 217 vom Giesinger Bergfest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. 1:2 im letzten Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Das ist nicht der Abschied von Giesings Höhen aus dieser Saison, den sich der Löwenkosmos erhofft hat. Natürlich nicht, vor allem auch nicht gegen Ingolstadt. Das sind jetzt nicht die schönsten Spiele. Es ist kein Derby, aber es ist definitiv auch keine Sympathie da. Das weiß man. Es steht damit auch fest, dass 60 München diese Spielzeit 2025-26 auf Rang 8 beenden wird. Es geht nach oben nichts mehr, es geht nach unten nichts mehr. So gesehen kann man hier schon ein Fazit ziehen zu dieser Saison. Und das mache ich zusammen mit Anja und Alex. Nochmal ein herzliches Willkommen.
Servus.
Servus. Wollen wir festhalten? Bring
uns mal runter.
Wollen wir was Positives festhalten? Gleich zu Anfang, weil dein Stöhner, der war schon krass.
Bitte.
Wenn ich mir das anschaue, schaut mal, wir sind beste bayerische Mannschaft in der dritten Liga.
Ja, jetzt kann man sagen, wie schlecht ist Bayern in dieser Liga?
Hallo. Es muss doch mal was Gutes wieder her, oder?
Es bleibt uns nichts anderes übrig, als es irgendwie positiv zu sehen. Und wenn wir jetzt die Uhr mal zurückdrehen, ein halbes Jahr, dann kann man sagen, ja, muss man wahrscheinlich sogar damit leben irgendwie, oder muss man sogar froh sein, dass es nicht irgendwie komplett nach hinten losgegangen ist, weil es hat ja zeitweise so ausgesehen. Deswegen ja, wieder mal eine Saison, die irgendwie so auch emotional dann im Nirgendwo endet. Leider.
Die lange Zeit ja doch noch, trotz jeglicher Schwankung, noch auf einem stabilen Level irgendwo gewesen ist. Und absolut. Es ist ja dann doch noch lange Zeit so ein bisschen die Hoffnung gekocht, nur die wurde dann halt auch abgekocht. Tja. Positiv kann man sagen, diese Hoffnung war noch länger da als in den letzten Jahren, beziehungsweise war ja das Zittern dann eigentlich eine Zeit lang das, was dich emotional berührt hat. So gesehen war das hier tatsächlich angenehmer. Es bleibt da unterm Strich, es ist weit unter dem geblieben, was man sich erhofft hat, was die Rahmenbedingungen wahrscheinlich auch hergegeben hätten. Wenn wir es nochmal mit einem bisschen einen positiven Dreh versehen wollen, dann kann man sagen, es ist ein Aufwärtstrend zu sehen über die letzten Jahre. Man ist wieder im einstelligen Bereich gelandet. Man war nie so richtig unten in Gefahr. Das als positiv zu verkaufen, ist auch schon schwer. Aber ja, ich sag mal so, mit einem blauen Auge davongekommen und zufrieden sein kann man aber trotzdem nicht. Und bei einer Benotung dieser Saison hilft das, was abseits dieses Spiels auf Giesings Höhen passiert ist. Denn ich glaube, dass nicht wenige Löwen am Samstag mit 1,5 Augen eher nach Würzburg geguckt haben und nicht nach Giesing. Und da kann man sagen, danke für die Schützenhilfe von Würzburger Kickers und Unterhaching. Würzburg gewinnt 4:0 gegen Unterhaching in der Regionalliga Bayern, sichert sich damit Rang 3 und damit das Rang 2 und sichert sich damit das DFB-Pokal-Ticket. Und damit ist klar, 60 München spielt in der kommenden Saison nach 3 Jahren Abstinenz wieder DFB-Pokal, denn dadurch, dass Würzburg ja im Toto-Pokalfinale steht, sie da aber ihr Ticket dadurch über die Liga schon haben, geht das zweite Ticket automatisch an den zweiten Finalisten. Und wir wissen, das ist 60 München. Da muss man, glaube ich, jetzt ein liebes Dankeschön nach Franken schicken.
Die beste Nachricht des Wochenendes auf jeden Fall, ja.
Definitiv.
Und natürlich hat ein gewisser Tadis Bonga da seinen Teil dazu beigetragen mit einem Tor. Unser Junge. Wir haben immer an ihn geglaubt.
Einmal Löwe, immer Löwe.
Liebe Grüße.
Wollen wir gleich, dass sich der Kreis schließt? Wir wollen doch wieder ein Derby.
Ja, eben. Es wäre möglich. Ob es wünschenswert wäre, zumindest rein sportlich, steht auf einem anderen Papier, aber wir würden es natürlich alle nehmen, glaube ich.
Dann die Headline. Flo hat ja schon gesagt, die Medien machen die Headlines. Drittligist kegelt Meister raus.
Ja, nicht nur ein Drittligist.
Tot geglaubter Drittligist kegelt Meister raus.
Simon Foot und ich glaube, Sean Dulic waren beide, die gesagt haben, sie würden jetzt nichts dagegen haben, wenn es denn so kommen würde, dass es im Runde 1 des DFB-Pokals das Duell gegen den FC Bayern gibt. Aber wenn man sich das mal wirklich bildlich vorstellt, 60 würde ja dieses Spiel zu 99,9% ja nicht in ein anderes Stadion verlagern. Ja. Das hieße ja, der Champions League Halbfinalist muss auf Giesings Höhen mit der ersten Mannschaft antreten.
Tja. Wir können auch zu Fuß rübergehen.
Ja, die würden sich auch im Kabinentraktor derselben in der Straße umziehen.
Sogar noch ein paar Meter weniger, oder? Oder ist das Luftlinie ungefähr?
Ich glaube, die sind, ja, die joggen zum Aufwärmen hin.
Ja. Also, man möge sich das mal vorstellen.
Man darf doch träumen, oder?
Ja, also die Chance ist ja dann 1 zu 32, oder?
Ja, außerdem kann man ja mal bei Heidenheim anrufen, wie man das macht, dass man die in die Bredouille bringt.
Mhm. Aber jetzt mal wirklich mal Butter bei der Fische. Erstmal gut. Alex, wir waren ja beim letzten DFB-Pokalspiel, siegreichen DFB-Pokalspiel von 60 München dabei, gegen Schalke 04 damals. Wenn wir denn jetzt mal so wirklich Gedanken spinnen lassen, los in der ersten Runde, was würdet ihr gerne haben?
Boah, also immer diese Gretchenfrage irgendwie in der ersten Runde des DFB-Pokals. Jetzt kann man sagen, ja, nehmen wir lieber, weiß ich nicht, Eintracht Braunschweig oder so in der Hoffnung. Wobei, na, wenn die 15. wären, wären sie auch im Amateurtopf, oder? Wie läuft das immer?
Ganz genau. Aber also Tabellenplatz 14 der zweiten Liga ist Profitopf, ja. Und ich glaube, dann ab Platz 15 gehst du runter in den Amateurtopf.
Irgend so einen Hinterbänkler aus der zweiten Liga, da hättest du halt sportlich auch die Aussicht, tatsächlich was zu reißen. Aber ja, ich meine, dieses Highlight-Spiel, wie du gegen Dortmund hattest und auch anno dazu mal vor jetzt fast 20 Jahren mittlerweile gegen die Bayern dann auch im Viertelfinale, das garantiert dir halt, also es garantiert dir halt keiner, dass du in der ersten Runde weiterkommst und dann irgendwann dieses Highlight-Spiel bekommst. Das ist immer so, nehme ich dieses eine Highlight-Spiel in der Hoffnung, dass ich ja ein Wunder generiere, oder sage ich, okay, ich komm lieber noch eine Runde weiter und schau, dass ich so eine Arminia Bielefeld-Geschichte schreiben kann. Es ist ja schwierig zu sagen. Am Ende ist die Nachricht, dass wir wieder im DFB-Pokal spielen, und das ist ja schon sehr wichtig. Ich glaube auch dann im Sommer in Sachen Transfers vielleicht einfach mit dem Argument dann daherkommen zu können, hey, du hast ein Spiel möglicherweise auf der großen Bühne. Das kann schon noch so ein Zünglein an der Waage sein bei manchen Verhandlungen, ja.
Also du bist total unentschieden, was voll das Ding angeht. Anja, hättest du eine Präferenz, lieber machbar oder lieber Knaller?
Ich finde, lieber machbar finde ich immer sehr schwierig, weil machbar nicht immer gleich machbar ist und du dir da sehr gut ans eigene Bein pinkeln kannst. Heißt, lieber fliege ich dann in der ersten Runde gleich raus und habe quasi den Hammer, bevor ich überhaupt nicht mehr weiterkomme. Also, wie Alex es ja auch schon gesagt hat, es ist einfach so ein zweischneidiges Blatt. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, wie es momentan alles so ist in der Liga, würde ich mir tatsächlich den SC Freiburg wünschen. Weil das einfach ein sehr sympathisches Spiel wäre. Die mag ich, die finde ich cool, sind wir ehrlich, im Finale gegen Aston Villa wird nicht viel zu holen sein wahrscheinlich. Ich drücke ihm die Daumen.
Das würde ich nicht sagen.
Ja, jetzt warten wir mal ab. Aber die fände ich so mit der Saison, mit dem Saisonverlauf und alles, fände ich die, glaube ich, sehr cool.
Also ich wäre jetzt nicht bei Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, bei sowas. Ich wäre bei sowas wie HSV, Werder, Hertha, Augsburg von mir aus, Nürnberg, also was einen wirklich traditionsreichen Klang hat,
ja,
wo du aber sagst, an einem sehr guten Tag kann das ein richtig geiles Spiel werden und du hast eine kleine Chance.
Ja.
Weil ich sag mal, dass du gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, da braucht man, also sind wir uns mal ehrlich, das ist, ja. Deswegen wäre ich da tendenziell eher auf diesem Level unterwegs. Was ich gerne zum Abschluss, können wir ja eigentlich schon sagen, welche Note würde dir denn dieser Saison geben, 60 München? Also mit dem Gesamtbild. Wir haben Rang 8 und das Pokalticket.
Eine 3. Stets also bemüht, befriedigend.
Mit ganz viel Wohlwollen eine 3-.
Ich wäre jetzt bei einer 4+. Wenn du den Toto-Pokal wenigstens noch holst.
Ja, okay. Ja.
Aus eigener Kraft. Dann würde ich so sagen, nimm die 3, weil dann hast du ein Titelchen geholt.
Der Toto-Pokal ist wie das Ausfragen am Ende eines Schuljahres, um nochmal auf die bessere Note zu kommen. Ja, jetzt, ich frage dich nochmal aus in Geschichte, aber Du musst lernen vorher, sonst
ist wirklich eine 5. Ich sag dir nicht, dass du morgen ausgefragt wirst.
Ja, genau. Ich sag dir nicht, dass du morgen in der 4. Stunde vielleicht ausgefragt wirst über dieses und jenes Thema.
Bitte lern alles über Adenauer.
Genau.
Oder so, direkt genau. Gesagt.
Also das wäre tatsächlich so das Zünglein an der Waage so. Aber das entscheidet sich am Finaltag der Amateure dann am Dallenberg. Gute Nachrichten auch, die schieben wir noch hinterher. Die ersten beiden Mannschaften der Löwinnen, Löwinnen 1 und Löwinnen 2, beide Meister in ihrer Liga. Die erste Mannschaft steigt damit auf in die Bezirksliga, die zweite Mannschaft in die Kreisliga. Da haben wir auch immer nicht nur ein Hühnerauge drauf gehabt und hatten ja auch die ein oder anderen Gespräche hier an diesem Stammtisch schon. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Projekt, ich nenne es mal absichtlich so, dieses Projekt, das wird langsam aber sicher und beständig aufgebaut. Ja. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht. Dann habe ich noch ein kleines Thema vorneweg, bevor wir dann, heute drehen wir es quasi ein bisschen um. Wir machen jetzt diese Shortcuts am Anfang, weil wir haben noch andere Themen, über die wir dann intensiver reden möchten. Die Dauerkarten in der kommenden Saison werden teurer. 60 bleibt in der Hinsicht ein teures Vergnügen. Der Stehplatz wird um 8,2% teurer, kostet in Zukunft 330 Euro im Jahr. Und die Sitzplätze steigen ja so knapp 5,2% auf der Haupttribüne auf 675 Euro und in der Stehhalle auf 660 Euro. Damit weiterhin, ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube weiterhin wahrscheinlich die teuersten Tickets im deutschen Profifußball der ersten drei Ligen.
Wenigstens ein Titel in dieser Hinsicht, ja. Ja, nein.
Irgendwo muss das Geld herkommen. Das
schwieriges Thema, ja. Ob du es halt mit diesen paar Euro, die du da mehr einnimmst, ob du da den Verein konsolidieren kannst, steht jetzt auch auf einem anderen Blatt Papier. Aber natürlich, du musst schauen, irgendwo jede Stellschraube zu drehen, soweit es geht. Du darfst ja auch nicht überdrehen. Ich bin mir sicher, dass es wieder den gleichen Run auf die Dauerkarten geben wird, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Aber natürlich, ich meine, 8% ist jetzt schon auch weit über der Inflationsrate, mit der man das vielleicht noch irgendwie begründen könnte. Ja, aber ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann ich es verstehen, sagen wir es mal so.
Das geht mir schon ähnlich. Wir haben natürlich jetzt nicht diesen Euphorieschub wie im letzten Jahr. Na, der ist nicht da. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ein paar Dauerkartenbesitzer jetzt dann sagen, nee, jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir stehen immer noch genügend hinten dran, die das auffangen.
Ja, ich das glaube ich schon. Ich bin auch gar nicht so sicher, dass diese Euphorie nicht doch noch entstehen könnte für nächste Saison. Ich meine, da kommen wir jetzt später auch wahrscheinlich drauf, aber der Weg, den 60er gerade einschlägt, der hat schon was Euphoriefähiges, sage ich jetzt mal. Also das hätte schon Potenzial. Deswegen Ich glaube nicht, dass es signifikant weniger Leute geben wird, oder viele Leute geben wird, die ihre Dauerkarte nicht verlängern.
Dann kommen wir doch vielleicht gleich mal zu dem Thema. Du wirst mehr Geld einnehmen über die Dauerkarten. Tageskartenpreise meines Wissens noch nicht raus, aber auch da könnte sich natürlich vielleicht noch was verändern. Gespart wird auf alle Fälle am Kader und das bedeutet, es gibt viele Abgänge. Ich habe es in meinem Solo-Stammtisch letzte Woche, habe ich meine Gedanken schon mal ein bisschen zusammengefasst. Nochmal zur Erinnerung, es verlassen die Löwen Clemens Lippmann, Moritz Schröter, Maxi Wolfram, David Philipp, Tore Jakobsen, Raphael Schifferl und Jesper Verlaat. Das sind die Abgänge, die sicher sind und ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass da auch die Kosten ein ganz, ganz großer Faktor sind. Der Kader soll dünner werden, er soll jünger werden, vor allem aus der eigenen Jugend und auch da wird man Geld einsparen, klammern müssen. Der Etat, das ist überall nachzulesen, wird schrumpfen. Mich würden eure Gedanken dazu interessieren und gleich noch mit dem Verweis auf die Bilder von Jesper Verlaat am Wochenende, die glaube ich haben niemanden kalt gelassen.
Total, ich fand das total crazy. Also ich fand, da ist so ein, weiß nicht, da hat man direkt mitweinen können, gell?
Ja.
Also der hat ja gerät ohne Ende und da hast du auch gesehen, wie schwer das dem fällt. Und dann ist mir irgendwie auch nochmal dieses Ding gekommen, den Einspieler verlängern wir nicht, weil er kein 60-Gen hat und sagen, wir wollen Spieler mit 60 gehen. Und dann
das war bei Clemens Lippmann ja der Fall.
Genau, und dann lassen wir quasi jemanden wie Verlaat gehen, der die Knochen auch gerne hinhält für 60 und da immer einspringt. Er mag seine Fehler machen, wie auch jeder andere. Und er mag vielleicht auch nächstes Jahr vielleicht nicht mehr in der ersten Elf spielen. Kann ja alles gut sein. Aber er ist 60 so verbunden, er hätte sich auf die Bank gesetzt und er hätte auch junge Spieler an der Hand genommen, dass die weiterkommen und hätte immer alles für dieses Team gemacht, dass die den richtigen Weg einschlagen. Und wenn du dir überlegst, dass die Mutter, die in Portugal lebt, ungefähr jedes Heimspiel daherfliegt, um ihren Sohn zu unterstützen und halt dieses Gen eigentlich auch mitträgt, weil die ist ja auch total dafür und alles Mögliche, boah, da zerreißt es dir das Herz, gell? Also ich weiß nicht, ich hätte das nicht machen können.
Ja, es war halt am Ende, glaube ich, schon eine Frage der sportlichen Planbarkeit. Jetzt bei Verlaat ist fast die ganze Saison ausgefallen und es war ja auch nicht, oder es ist nicht absehbar, wann der wieder zurück auf dem Platz stehen wird. Ich glaube, Kaczynski hat es ja eh auch gesagt, er reagiert auf jede Belastung jetzt bei Verlaat und nicht im positiven Sinne. Also das ist natürlich schon ein Wagnis, wenn du so einen Spieler, der jetzt sicher nicht wenig verdient und relativ weit oben in der Gehaltsliste steht, wenn du den verlängerst und gar nicht weißt, ob du den irgendwann zurückhaben wirst in absehbarer Zeit auf dem Platz.
Aber meint ihr nicht, dass er so ein Typ wäre, der auch tiefer gestapelt hätte? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich glaube schon, dass er da Möglichkeiten gegeben hätte.
Ja, ich glaube auch.
Und er hat sich ja, ich meine, die Bilder jetzt vor der Westkurve sprachen ja Bände, aber auch, ich habe ihn ja unter der Saison immer mal wieder auch am Trainingsgelände dann auch gesehen, während an Spieltagen. Und er war da einfach mit Haut und Haaren diesem Verein verbunden. Und er hat viele Haare. Also, der war da zu 100% ist er aufgegangen in seiner Rolle als Löwenkapitän, auch abseits des Platzes. Und das ist dann schon schade. Und ich glaube, dass da viel ihm durch den Kopf gegangen ist da am Samstag, so nach dem Motto, ja, wie ist dieses letzte Jahr jetzt gelaufen? Wie unglücklich ist dieses Jahr gelaufen? Und was wird aus mir eigentlich? Also ich glaube, da spielen viele Dinge mit rein und ja, er konnte einem nur leid tun, das muss man so klar sagen, weil es war auch sehr authentisch auf jeden Fall.
Er war ja das Gesicht bei Trikotpräsentationen. Er war oftmals angefragt bei Magenta Sport für Interviews. Mhm. Auch als Podcast-Gast bei 4:3. Ja. Er war irgendwie immer das Sinnbild, was du genommen hast. Wer spricht für die Löwen, über die Löwen, als Löwe? Also eigentlich im US-Sport sagen wir der Franchise-Player. Das hat er innerhalb dieser 4 Jahre, die er jetzt da war, das hat sich so entwickelt. Und Anja, das, was du angesagt hast, bei Clemens Lippmann hat gesagt, der bleibt nicht da, weil er das Löwengehen nicht hat. Jesper Verlaat geht, der hat das Löwengehen. Parallel kann man sagen, weißt nicht genau, wie der aus der Verletzung zurückkommt. Wie kannst du planen? Parallel wird ein Tuna Dennis aber mit einem weiteren Vertrag ausgestattet. Ja. Nichts gegen Tuna Dennis. Ich finde das super, dass der bleibt. Das haben, glaube ich, haben wir, denselben Gedanken haben wir gehabt. Aber diese Vergleichbarkeiten sind halt nicht da. Ich verstehe, dass es von Fall zu Fall unterschiedliche Gewichtungen gibt. Nur, ich bin schon der Meinung, dass diese Entscheidungen dann auch sitzen müssen. Und ich bin gespannt, weil du wirst jetzt daran gemessen, wen du neu dazu holst, wen du neu einbaust. Sei es extern oder diejenigen, die du intern hochziehst. Können die diese Lücken füllen? Entweder, ist jetzt ein Coup tatsächlich, der dermaßen durchschlägt. Ich glaube, das würde sich der Löwenkosmos grundsätzlich wünschen. Oder aber, es kann dir auch auf die Füße fallen. Und das wird aber erst die nächste Saison zeigen, beziehungsweise jetzt auch die Vorbereitung und die nächsten Wochen. Also, und ich sag mal so, über einen Großteil, also, dass Moritz Schütter, Maxi Wolfram, David Philipp nicht bleiben, das war absehbar. Tore Jakobsen hat mich persönlich noch ein bisschen überrascht.
Ja.
Raphael Schiffer auch so ein bisschen. Aber gut, wenn Cut, dann richtig. Also man kann alles verargumentieren. Es gibt halt an vielen, vielen Stellen Abers oder Fallstricke. Ich glaube, das kann man so deutlich so benennen.
Ja, natürlich der Fußballromantiker jetzt in uns sagt, ja gut, jetzt trittst du da mit einer fast verstärkten Jugendmannschaft an nächste Saison. So, zumindest schaut es momentan so aus mit den paar Stützen, die du noch hast, mit Volland und Niederlechner und so. Und der Fußballromantiker sagt, ja, boah, was wäre das für eine Geschichte? Es hat jahrelang nicht geklappt mit absoluten Top-Kadern, zumindest von den Namen her. Und plötzlich spielst du quasi mit der eigenen Jugend in der dritten Liga und schaffst da diesen großen Wurf mit der großen Euphorie im Rücken. Die Realität könnte, oder es ist wahrscheinlich, dass die Realität anders aussieht. So ehrlich muss man auch sein. Aber so der kleine Funken Hoffnung ist da jetzt schon da, dass man so eine Geschichte auch schreiben kann.
Es wäre zu hoffen. Weitere Weichenstellungen wurden ja am Wochenende bekannt gegeben. Paul Bachmann, der 20 Jahre alte Torhüter, hat verlängert bis 2028. Xaver Kiefersauer, der Amateurkapitän, hat verlängert bis 2028, 20 Jahre alt, defensives Mittelfeld. Und ebenfalls im defensiven Mittelfeld, das ist ja schon in der letzten Woche durchgesickert, Damian Dordan, dessen Vertrag hat sich automatisch verlängert bis 2027. Das heißt, mit diesen drei Jungen kannst du weiter planen. Und dann sind wir gespannt, was sich in den nächsten Wochen und Monaten noch tut. Denn wir sind uns, glaube ich, einig, an diesem Kader muss ich noch ein bisschen was tun. Auch muss ich auch extern noch ein bisschen was tun. Es steht ja auch noch zur Diskussion, Sigurd Haugen ist das prominente Beispiel. Der hat einen Vertrag, aber der hat auch einen Markt. Bei Sean Dulic kann es so sein, ob jetzt 60 da dessen lange Verletzung in die Karten gespielt hat, dass er halt dann doch nochmal bleibt, wird man sehen. Kommt wahrscheinlich auch auf Angebot und Nachfrage an. Aber wir sind uns halt auch, glaube ich, einig, darüber kannst du halt auch nochmal ein paar Gelder generieren. Und dann wird es zur Milchmädchenrechnung. Und diese Entscheidung, da ist Manfred Paula gefragt, das abzuwägen.
Bin ich sehr gespannt, ja. Der Vorteil, wenn du auf die eigene Jugend setzt und keine externen Spieler holst, ich meine, wir haben die letzten Jahre, oder ich glaube, Marc-Nikolai Pfeiffer hat es doch mal angestoßen, oder war es Christian Werner, einer von beiden hat doch das angestoßen zu analysieren, wieso Spieler bei 60 im Schnitt eher schlechter werden als besser. Oder überspitzt formuliert, warum ein Spieler, sobald er sein Auto auf dem Parkplatz an der Grünwalder Straße abstellt, plötzlich 20% schlechter ist. Den Nachteil hast du halt nicht, wenn du nur auf Spieler aus der eigenen Jugend setzt. Die sind halt schon da. Die können nicht durch das Auto auf dem Parkplatz abstellen schlechter werden, sondern die sind so, wie sie sind und die kennen die Grünwalder Straße.
Die haben natürlich auch im Löwenkosmos einen gewissen Welpenschutz in der Kurve und auf den Tribünen. Das gehört schon auch fairerweise da dazu.
Ja.
Das werden wir beobachten. Apropos Angebot und Nachfrage. Die Zukunft von 60 München als Gesamtes ist natürlich auch eine Frage des Themas, wer wird irgendwann der neue Hauptgesellschafter der Profifußballabteilung? Das ist nach wie vor Hasan Ismek. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat er angekündigt, dass er verkaufen möchte. Im Sommer letzten Jahres, wir wissen alle, was da los war. Daraus ist nichts geworden. Mit dem ominösen Angebot aus der Schweiz. Und jetzt
gibt's. Wie hieß der nochmal, der Typ? Ich habe es schon längst wieder vergessen.
Thoma.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Und jetzt gibt es seit einigen Tagen ja neue Entwicklungen. Und man muss immer vorsichtig sein. Wir können natürlich schnell überholt werden. Es ist Montagabend, Stand Montagabend, 11. Mai 2026, es ist 20:33 Uhr. Kurz mal zusammengefasst und auch der Hinweis, jeglicher Investorendeal, der wird nicht in den nächsten Tagen und Wochen schon über die Bühne gehen. Das sind weit lange Vorbereitungen, so Kaufabwicklungen. Ne? Da müssen rechtlich auf ganz, ganz vielen Ebenen muss da irgendwas passieren. Da reden wir mindestens mal von Monaten. Eigentlich tendenziell wahrscheinlich sogar deutlich mehr noch. Im Raum steht ein mehr oder weniger regionales Investorenkonsortium. Zwei Namen sind da ganz prominent mittlerweile in der Öffentlichkeit. Das ist zum einen Markus Rejek, den kennen wir bei 60 München noch. Der ist ehemaliger Finanzgeschäftsführer von 2014 bis Januar 2017 war er da. Der steht in regelmäßigen Austausch mit dem Löwenkosmos. Und der zweite Name, der aufgetaucht ist, ist der von Thomas Hitzlsperger. Und das ist jetzt ehrlicherweise auch kein Unbekannter. Nicht nur, weil er ein Münchner ist, nicht nur, weil er Ex-Nationalspieler ist, sondern weil sein Name rund um 60 durchaus schon immer mal wieder gefallen ist. Und ihm auch nachgesagt wird, dass er durchaus auch ein Herz für die Löwen hat, auch wenn er mal beim FC Bayern gespielt hat. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die beiden wohl Teil eines möglichen Investorendeals sind oder eines Konsortiums, der das Interesse zeigt, die Anteile von Hasan Ismek abzukaufen. Es ist so oder beziehungsweise es scheint so zu sein, dass auch die Vorstellungen eines Kaufpreises bei Hasan Ismail mittlerweile etwas abgesunken sind. Dann sind wir beim Thema Nachfrage, dass das mittlerweile in realistische Bereiche sich verlagert hat. Und um das Ganze nochmal kurz einzufangen, Markus Rejek, mittlerweile auch erfahren auf der größeren Bühne bei Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln. Der hat dann noch weitere Erfahrungen sammeln können. Und bei Thomas Hitzlsperger, der ist wirklich im Fußball schon mittlerweile auf der Business-Ebene ganz gut vernetzt. Er hat lange Zeit ja auch für den VfB Stuttgart gearbeitet. Er ist seit Frühjahr 2023 Investor beim dänischen Zweitligisten Aalborg BK. Und seit Anfang 2025 ist er Verwaltungsratsmitglied beim italienischen Erstligisten Hellas Verona. Jetzt nur mal als Gedankenexperiment. Das sind ja zwei mit Expertise. Markus Rejek, Finanzexpertise. Thomas Hitzlsperger, dem glaube ich, kann man mittlerweile Sportexpertise auf dieser Ebene durchaus auch nachsagen. Wäre ja, und das ist jetzt wirklich reines Gedankenexperiment, es wäre zum Beispiel eine Option zu sagen, Markus Rejek wird mittelfristig neuer Finanzgeschäftsführer und ein Thomas Hitzlsperger entweder ein Sportgeschäftsführer, ein sportlicher Leiter, ein vielleicht auch Berater der Investoren- oder Hauptgesellschafterseite. Also im Gedankenexperiment ist da sehr, sehr viel möglich. So viel mal zu den Rahmenbedingungen. Und jetzt würden mich eure Gedanken zu dieser Thematik doch durchaus interessieren.
In meinem Kopf halt immer noch Hellas Verona. Das passt für mich irgendwie vorne und hinten nicht zusammen, weil ich da irgendwie so an Uso denken muss und an Griechenland.
Und dann gleich wieder an Campari, oder?
Also ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Und dann sitzt da der Aperol dazwischen. Nee, also Spaß beiseite. Ich finde eigentlich die Kombination ganz gut. Dieses Gedankenspiel gefällt mir auch. Aber wir haben uns schon mal sehr früh gefreut. Deswegen spinne ich nicht weiter. Ich sage quasi, ich würde es begrüßen. Aber ich möchte die rosarote Brille oder die blaue Brille noch nicht so aufsetzen und warte, bis dann von Investorenseite die Unterschrift drunter wäre. Weil er hat sich wirklich lange nicht gemeldet. Bevor sowas kommt, wird er sich melden, gehe ich davon aus.
Das stimmt, es ist schon verdächtig ruhig. Also das, ja. Das ist schon auffällig. Ja. Ansonsten, ich glaube, dass Thomas Hitzlsperger mit einer der charismatischsten Typen im deutschen Fußball ist, ja. Abseits des Platzes auch, jetzt in seiner Rolle dann als, ich weiß gar nicht, was er momentan so macht, aber ich glaube, eine Doku hat er jetzt wieder gedreht für die ARD im Vorfeld der WM und so. Der strahlt schon auch was aus und ich glaube, dass der einer wäre, der sehr anschlussfähig wäre, auch im Löwenkosmos, trotz seiner Bayern-Vergangenheit, aber die liegt Ewigkeiten zurück und mein
habt
Gott.
Habt ihr die bei ihm so auf dem Schirm? Ich habe die bei ihm eigentlich gar nicht so also auf dem Schirm.
Für mich ist der Aston Villa und VfB Stuttgart.
Ja,
und tatsächlich hat er auch mal beim VfL Wolfsburg noch gespielt. Das habe ich aber auch erst durch Googlen dann wieder erfahren, dass es da mal ein kurzes Intermezzo relativ zum Ende der Karriere noch gab. Und er ist natürlich Hitz der Hammer, der weiß ich nicht, aus 35 Metern den Ball in den Winkel geschweißt hat. Also da schon sehr viel oder sehr wenig Bayernhaftes assoziiert mit Thomas Hitzlsperger. Und aber, wie Flo schon gesagt hat, es war ja die letzten Jahre immer mal wieder Thema, dass der dem Löwen sehr zugeneigt ist. Und das ist natürlich eine super Grundvoraussetzung für einen, der investieren möchte, wenn er sich auch mit diesem Verein identifiziert, wenn er sich auskennt, wenn er das Umfeld kennt, wenn er weiß, wie einfach dieser Kosmos tickt. Und mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Und,
kann deswegen, dir ganz andere Türen öffnen.
Absolut, ja. Und auch mit seinem Namen natürlich. Der ist in England bekannt, der ist in Deutschland bekannt, der ist als Experte bekannt. Also das ist schon, das wäre schon echt ein Glücksfall für 60. Aber ich würde da auch den Ball noch flach halten. Also das ist, es ist ja auch nicht verbrieft, wie stark dieses Interesse ist oder wie weit sie da sind in den Verhandlungen. Und zum anderen hast du halt Hasan Ismail auf der anderen Seite sitzen, der halt überhaupt nicht berechenbar ist, indem wir Geschäfte macht. Und da kann man, und jetzt ein Wortspiel zum Abschluss, da kann man hoffen, dass er das Angebot nicht rejected am Ende von Markus Rejek und Thomas Hitzlsperger. Es wäre nur irgendwie die logische Kirsche auf der Torte mal wieder. Aber vielleicht wird ja diesmal alles anders. Aber wie oft haben wir das schon gesagt?
Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da definitiv nicht irgendwie in Träumereien verfallen sollen. Nur das Einzige, was ich zu dieser Gesamtkonstellation Gedankenexperiment sagen würde, es kommt dem, was glaube ich für 60 wünschenswert wäre, als Lösung schon sehr nahe. Es sind Leute, die sich im deutschen Fußball auskennen, die ein gewisses Renommee haben. Und wenn es dann noch ein mehr oder weniger regionales Konsortium ist, mehr oder weniger jetzt mal wirklich so in Anführungszeichen gesetzt, weil wir ja nicht genau wissen, welche Leute dahinter stehen. Aber wenn da auch noch in dieser Riege der Geldgeber, Anteilseigner dann, auch noch ein beträchtlicher Anteil, es wird nicht der komplette Anteil sein, aber ein beträchtlicher, gewichtiger Anteil aus zumindest mal Bayern kommt. Oder gehen wir sogar noch weiter, vielleicht sogar Bundesrepublik. Dann ist das auch gut, weil dann kannst du sagen, das Wissen um die Statuten und um die Rahmenbedingungen im deutschen Fußball mit der bayerischen Note, mit der münchnerischen Note wäre gegeben. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, du musst diesen Kosmos zumindest in Ansätzen verstehen, damit das funktionieren kann. Mit allen seinen Eigenheiten. Und du das brauchst wäre halt vorne in so dran einer Konstellation gegeben.
Du brauchst halt vorne dran und deswegen ist so ein Thomas Hitzlsperger halt extrem wichtig, jemanden, der auch die Fußballkompetenz mit sich bringt. Das Geld ist das eine, aber du brauchst halt auch Leute, die wissen, wie der Fußball funktioniert. Und da haben wir halt mit dem aktuellen Investor ein gewisses Defizit, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ganz genau so ist es. Wir werden das beobachten. Kommen wir zum Sportlichen und wir kommen hierzu.
Rüberglurt.
Denn wir gucken auf den 38. und letzten Spieltag der dritten Fußballliga der Saison 2025-26. 60 reist zum SC Verl und für den geht es wie für 60 um nichts mehr. Lange Zeit waren sie noch im Aufstiegsrennen mit dabei, haben mitgeschnuppert. Das Schnuppern ist mittlerweile beendet. Der SC Verl auf Rang 6 mit jetzt 6 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Das Thema ist beendet für die.
Eigentlich seit letztem Spieltag erst beendet.
Erst seit letztem Spieltag tatsächlich. Das heißt, für die geht es auch letztlich nur noch um ein versöhnliches Ligaende, denn der SC Verl steht seinerseits ebenfalls im Landespokalfinale in Westfalen, trifft im Heimspiel am Finaltag der Amateure auf die Sportfreunde Lotte und für die geht's ums DFB-Pokalticket. Das geht ja über die Liga nicht mehr. Also auch die müssen sich in Anführungszeichen wie 60 warm spielen, im Spielfluss bleiben, sich noch vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen erspielen. Grundsätzlich 60 gegen Verl. Das Duell gab es bisher 13 Mal in Pokal und Liga. 7 Löwensiege, 3 Remis, 3 Pleiten bei 17-16. Toren, 2 interessante Fakten. Aus den letzten 3 Duellen gab es nur einen Punkt für 60 München gegen den Sportclub. Aber in Verl hat 60 noch nie verloren. 4 Siege, 3 Remis bei 11-5 Toren. Das Hinspiel in Giesing hat Verl mit 2-0 gewonnen. Selbst ist der SC Verl jetzt hinten raus, so bis sie ins Taumel gekommen. Deswegen raus. Aus dem Aufstiegsrennen 4 der letzten 7 Spiele hat der Sportclub verloren. Und was ich ganz interessant finde, auch in der letzten Saison war ja der SC Verl einer der letzten beiden Gegner der Saison. Damals ging es auch für beide Teams um nichts mehr. Da haben ja die Löwenfans eine Hawaii-Party gefeiert in der Sportclub-Arena. Ich glaube, dem einen oder anderen werden diese Bilder durchaus noch im Kopf sein. Bringt uns aber tatsächlich mal zum großen Blick auf den letzten Spieltag, denn es stehen noch Entscheidungen an, die natürlich für 60 München auch interessant sind. Deswegen der erste Blick erstmal auf den letzten Spieltag der dritten Liga. Alle zeitgleich am kommenden Samstag um 13.30 Uhr. Die Spiele lauten Verl gegen 60 München, Saarbrücken gegen Rostock, Ingolstadt gegen Mannheim, Stuttgart 2 gegen Osnabrück, Ulm gegen Essen, Wiesbaden gegen Hoffenheim 2, Regensburg gegen Cottbus, Duisburg gegen Viktoria Köln, Aachen gegen Havelse und da verabschieden sich 2 aus der Liga mit einem gemeinsamen Duell, Schweinfurt gegen Aue. Blick auf die Tabelle. Der VfL Osnabrück, er ist Meister, das steht schon länger fest. Er hat den Pokal mittlerweile auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch da nochmal. Oben, das ist ein enges Kisterl. Aufstieg und Relegation noch möglich für Cottbus, Duisburg und Essen. Und auf den Relegationsplatz springen kann auch noch Hansa Rostock. Ausgangslage ist ganz klar, beste Karten hat Energie Cottbus. Zur Erinnerung, die sind Tabellenplatz 2 mit 69 Punkten, spielen in Regensburg. Duisburg auf Rang 3, dank des besseren Torverhältnisses bei 67 Punkten. Duisburg spielt zu Hause gegen Viktoria Köln. Auf 4 Rot-Weiß Essen, punktgleich mit Duisburg, aber mit dem um 6 Tore schlechteren Torverhältnis. Essen spielt bei Absteiger Ulm und Rostock mit Außenseiterchancen noch auf den Relegationsplatz, haben 3 Punkte Rückstand, 64 Punkte, haben aber von allen da oben, die noch mit in der Verlosung sind, das beste Torverhältnis. Also Rostock in Saarbrücken. Das wird in der Konferenzschaltung beim Magenta Sport richtig interessant, weil nach unten musst du ja nicht gucken, da ist der Chaos bissen. Also ich sag mal, als neutraler Zuschauer jetzt ist das wunderbar.
Ja. Ich habe mir den Nachmittag schon geblockt, ja. Also
ja, ja.
Ist schon geil, ja.
Was ist euer Bauchgefühl? Wer macht's?
Also ich glaube, Cottbus wird sich's nicht mehr nehmen lassen. Die haben ja jetzt auch am vorletzten Spieltag ganz spät noch gewonnen. Und das ist, also auch mit der Erfahrung der letzten Saison, wo sie ja wirklich auf den letzten Meter noch vergeigt haben, das wird ihnen nicht nochmal passieren. Da bin ich mir relativ sicher. Dafür sind sie auch zu stabil und zu gut. Und dahinter, boah, also ganz, ganz schwierig. Also für Essen zum Beispiel extrem schwierige Ausgangssituation, weil du musst ja eigentlich davon ausgehen, dass Duisburg gewinnt. So, und dann musst du aber volle Kapelle nach vorne spielen.
Du hast 6 Tore zum Aufholen dann.
Gegen ein bereits abgestiegenes Ulm, die jetzt auch wahrscheinlich sich nochmal Gebühren verabschieden wollen. Das kann natürlich auch schnell komplett nach hinten losgehen und dann schaust du möglicherweise auf einen anderen Platz und dann hat Duisburg nur unentschieden gespielt oder so und die hätte ein 1-0 gereicht. Also es ist ganz schwierig von der Ausgangssituation her. Und Duisburg gleichzeitig kann natürlich auch nicht verwalten. Die müssen auch schauen, dass sie ihr Spiel gewinnen. Am einfachsten ist für Rostock, weil die müssen gewinnen und dann mei. Hoffen, dass die beiden anderen stolpern. Sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass die beide verlieren. Aber ja, Rostock hat für den Kopf zumindest die leichteste Ausgangssituation. Ich glaube, dass es aber in der Endabrechnung wird so bleiben, wie es jetzt ist.
Das wollte ich gerade fragen. Bei mir geht es nämlich auch so. Ich hätte gesagt, die Tabelle bleibt unter den Top 5 genauso, wie sie jetzt ist. Anja, dein Gefühl?
Gut möglich. Also ich bin beim Alex, dass Cottbus da bleibt, wo sie sind. Das andere, das traue ich mir nicht zu sagen. Aber ich bin ja Fan von solchen Sachen. Du gewinnst und die anderen zwei verkacken am Ende, weil sie es doch nicht im Kopf haben.
Es hat schwierig. Potenzial für ein Drama.
Dass einer verkackt, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide liefern. Wisst ihr, was ich meine?
Dann glaube ich, bin ich aber zum Beispiel so, dass ich sage, dass Duisburg am verlässlichsten noch liefern wird, weil die haben dieses Selbstverständnis vor eigenem Publikum. Diese unfassbare Heimstärke.
Stimmt, ja.
Ja.
Und das ist der große Bonus, den ich vor Duisburg sehe.
Fast schon wieder ironisch, wenn sie dann ausgerechnet dieses Spiel verlieren würden, nach 1,5 Jahren ohne Niederlage zu Hause.
Boah, das wäre aber richtig Drama, gell?
Das wäre richtig Drama, ja.
Aber man sieht die da oben alle und es bleibt so stehen.
Ja, kann auch sein, ja. Wäre irgendwie typisch dritte Liga. Ja. Aber man muss schon auch nochmal betonen, Duisburg ist Aufsteiger. Und die sind da drauf und dran, der nächste Durchmarschierer zu werden. Auch eine bemerkenswerte Geschichte.
Aber du musst ja auch mal gucken, gell? Also wenn du jetzt da gegen Ulm spielst, die können halt aber auch noch die Mannschaft direkt unterm Strich werden.
Gut, aber ob das jetzt entscheidend
ist. Ja, doch, wirklich. Da bist du manchmal dann so, dass du sagst, den anderen bringe ich jetzt noch zum Stolpern.
Ja.
Und ich will den besten Platz von den Absteigern, damit es wenigstens irgendwie noch ein bisschen knapp ausschaut.
Persönlich abschließen die Saison.
Ja, aber irgendein Ziel musst du dir setzen, das ist klar, ja.
Und diese angeschlagenen Hunde, die da keiner mehr am Zettel hat, die sind schon ganz schön gemein.
Das ist absolut richtig. Lass uns mal den Blick schweifen, denn es sind eine Etage tiefer ja auch schon noch einige Entscheidungen gefallen, mittlerweile eine mehr und es ist nur noch eine offen und da wird es richtig spannend. Es stand ja schon fest, Aufsteiger aus der Südwestgruppe ist die SG Sonnenhof Groß Asbach, Aufsteiger aus der Nordgruppe ist der SV Meppen. Neu seit dem Wochenende fix ist die Rückkehr von Fortuna Köln, was bedeutet, in der neuen Saison gibt es ein Kölner Stadtderby tatsächlich, um das Thema Derby wieder aufzugreifen.
Ist das ein Derby?
Stadtderby in der dritten Liga. Ja. Wobei es ja die Schelsig gegen die, also linksseitig gegen rechtsseitiger Reihen ist. Aber es ist de facto ein Stadtderby und Fortuna ist halt von den Fanaufkommen halt die Nummer 2 in Köln. Deswegen eine sehr, sehr spannende Konstellation. Und dann haben wir ein Thema. Die Würzburger Kickers stehen ja jetzt endgültig als Vertreter, oder sie standen eigentlich schon länger fest durch den Verzicht von Haching, dass sie der bayerische Vertreter in den Playoffs sind. Und jetzt blicken wir mal nach Nordost, weil da hat sich eine Ausgangslage herauskristallisiert. Das ist auch ein Showdown und der hat sich durch unschöne Szenen, wie ich finde, an diesem Wochenende manifestiert. Denn der 1. FC Lokomotive Leipzig geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag punktgleich mit dem 2. Carl Zeiss Jena. Lok sah lange Zeit als sicherer Vertreter der Nordoststaffel in den Playoffs aus, ist in den letzten Wochen ein ganz klein bisschen in Stolpern geraten. Und jetzt am Wochenende gab es die Situation, dass Jena seinerseits gewonnen hat und Lok damit unter Druck gesetzt hat und Lok jetzt am vergangenen Wochenende in Greifswald gespielt hat. Erst lag man schnell in Rückstand, Greifswald ein Abstiegskandidat. Man konnte dann in der zweiten Hälfte...
von Janik Bandowski.
Absolut. Lok konnte ausgleichen und dann ist in der Schlussphase beiden Teams aufgefallen, für den letzten Spieltag tut uns beiden dieses Unentschieden eigentlich reichen. Für Greifswald ein de facto Klassenerhalt, also da ist rechnerisch noch möglich, ja, dass sie absteigen oder zumindest in die eine, ich glaube auch da geht es um die Relegation und Lok reicht der Punkt, ob des Torverhältnisses wieder Spitzenreiter zu sein. Und wir haben dort den Nicht-Angriffspakt von Greifswald erlebt. Also das sportlich ein Armutszeugnis. Ich sag's mal so ganz deutlich.
Aber ich verstehe es auch mathematisch nicht. Also diese Rechnung von Lok Leipzig geht mir nicht in den Kopf.
Nee,
weil wenn die
von Lok geht das nicht.
Wenn die gewonnen hätten, wären sie ja 2 Punkte vor Jena gewesen, bei einem deutlich besseren Torverhältnis.
Wir reden hier von +4.
Ja,
und beim Sieg wären es +5 gewesen.
Ja, dann hätte ja am letzten Spieltag eigentlich ein Unentschieden relativ sicher gereicht, um aufzusteigen, egal was Jena macht. So musst du halt jetzt
gewinnen
und am besten noch ein bisschen hoch gewinnen, damit das Torverhältnis nicht noch zum Problem wird. Also das muss eigentlich dann auch bestraft werden, finde ich, sportlich. Dann Jena bitte in die Relegation, weil das ist ja wirklich, das ist ja ein Affentheater.
Ja,
ja, im Grunde hat doch Lok Leipzig das einfach nicht, Lok Leipzig hat das nicht fertig gerechnet, das Ding.
Ja, wie sagt Frank Buschmann immer, wir müssen mehr in Bildung investieren. Und vielleicht gilt es auch hier.
Also, das darf eigentlich aus sportmännischer Sicht, darf das Ding nicht aufgehen. Bin ich ehrlich. Nee. Da geht es auch nicht um Sympathien oder sonst irgendwas. Aber das ist eine Art und Weise, so funktioniert der oder so soll der Sport nicht funktionieren. Und jetzt mal zur Ausgangslage jetzt vor dem letzten Spieltag nochmal. Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena punktgleich mit 69 Punkten. Lok Leipzig hat das um 4 Tore bessere Torverhältnis. Und am letzten Spieltag lauten die Duelle Lok trifft zu Hause auf die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg, die sind Tabellenneunter. Und Carl Zeiss Jena empfängt zu Hause im wirklich brisanten Thüringen-Derby Rot-Weiß Erfurt und die sind Tabellendritter.
Ja.
Ja, aber mal ganz ehrlich, also denkt Lok Leipzig, sie haben das Spiel gegen Magdeburg 2 schon gewonnen, nur weil die Tabellenneunter sind?
Keine Ahnung.
Oder sind die so eng mit denen verbandelt, dass die denken, die schenken uns den Sieg?
Die haben übrigens am letzten Spieltag 6-4 gegen Babelsberg gewonnen, Magdeburg 2. Also die können schon auch Tore schießen.
Ja.
Ich verstehe.
Ja, haben die vielleicht nicht den Nicht-Angriffspakt, sondern den Freundschaftspakt?
Ich weiß es, vielleicht gefährliches Halbwissen. Ich wüsste jetzt um keine Verbandelung zwischen Lok Leipzig und Magdeburg.
Nee.
Ich weiß nur, dass sich Jena und Erfurt überhaupt nicht riechen können.
Ja, Und Lok Leipzig ist generell mit sehr wenigen verbandelt, glaube ich. Die machen
ja, glaub ich auch.
Schon ihr eigenes Ding irgendwie. Ja. Das ist nicht positiv gemeint.
Also auch da am kommenden Samstag um 14 Uhr, also quasi um eine halbe Stunde verschoben, der letzte Spieltag der Regionalliga Nordost. Und nochmal der Hinweis, das Hinspiel der Playoffs ist Nordost gegen Bayern. Also zuerst in Jena oder in Leipzig gegen Würzburg, das Rückspiel dann am Dallenberg.
Und auch da, wenn Leipzig es in die Playoffs schafft, dann könnte es zu einer Verschiebung kommen, möglicherweise, terminlich gesehen, weil da ja an diesem Abend das Spiel in Leipzig dann an diesem Tag auf jeden Fall das Conference League Finale auch angesetzt ist. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die UEFA das Conference Finale verschieben wird, weil Lok Leipzig in der Aufstiegsrelegation zur dritten Liga spielt. Deswegen zwei große Ereignisse an einem Tag könnte interessant werden. Zumal mit Beteiligung von Lok Leipzig. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer im Conference League Finale steht.
Und genau, das muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, weiß ich auswendig jetzt gerade nicht. Es ist Crystal Palace gegen Rayo Vallecano.
Ah ja. Ja, die Engländer darf man auch nicht unterschätzen. Die englischen Fans.
Jawohl. Also, Samstag, Sonntag vor allem am Samstag haben wir noch ein bisschen was zu gucken. Aber auch am Sonntag, denn auch die zweite Liga geht in den letzten Spieltag und da sind ja potenzielle neue Gegner von 60 München auch noch drin. Einer steht fest, das ist Preußen Münster. Die kommen wieder zurück. Und dann, meine Lieben, wird's mal richtig interessant. Denn gegen die Relegation kämpfen noch Magdeburg und Dresden. Und zwischen Abstieg, Relegation und Rettung bewegen sich Braunschweig, Düsseldorf, Bielefeld und Fürth. Wobei man, glaube ich, fairerweise sagen muss, dass es bei Fürth auch eher nur noch um die Relegation geht.
Ja.
Denen steht nämlich das Wasser wirklich bis zum Halse. Und da sieht es auch mit Blick aufs Torverhältnis nicht so gut aus. Also das Kleeblatt steht vorm Fall in die dritte Liga. Positiv für 60 wäre Fahrstrecke nicht so brutal.
Ich kann mich nicht erinnern, weil ich kenne Greuther Fürth nur als Zweitligist mit kurzen Abstehern in die Bundesliga. Ich weiß nicht, wann die zuletzt drittklassig waren. Das dürfte
Bauchgefühl 97.
Ja, ich hätte gesagt, jetzt deutlich mehr als 20 Jahre her sein. Das wäre schon heftig.
Schauen wir doch mal schnell nach.
Andererseits muss man auch sagen, also alle, die da unten drin stehen, das sind schon Namen. Also auch Düsseldorf in der dritten Liga, das ist schon, kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Auch wenn das, glaube ich, noch gar nicht so lange her ist, dass Düsseldorf Drittligist war.
Also bei Fürth war es 97 tatsächlich. 97 aufgestiegen in die zweite Liga.
Ich habe bei Fürth einfach immer Stefan Reisinger im Kopf.
Stimmt.
Immer. Fällt mir als erstes ein. Aber ich habe jetzt nochmal nachgegoogelt, weil immer Doppelcheck, gell?
Naja.
Aber nochmal die Namen. Braunschweig, Düsseldorf, Bielefeld, Fürth, Magdeburg, Dresden. Da ist kein kleiner Name dabei. Mhm. Es wird zwei große Zweitligisten erwischen.
Ja.
Also zumindest einen safe und einer muss bangen.
Ja.
Ja, aber überlegt euch mal, wie übel das noch ist, gell? Da hinten raus bei denen jetzt in der zweiten Liga.
Das wird spannend.
Also,
der Aufstiegskampf ist natürlich auch eng, da mit den drei Teams.
Das heißt auch eng.
Ja, aber das sind nur drei. Schau mal, wie viel es da unten erwischen kann.
Ja, also es ist eine coole Ausgangssituation. Das ist schon für den neutralen Betrachter natürlich schon geil. Also auch oben, ich meine, drei das, Mannschaften punktgleich da.
Das ist schöner da als Bundesliga.
Ja.
Konferenzschaltung am Sonntag in der zweiten Liga, die ist kaum noch zu toppen. Also weil in jedem Spiel eigentlich jedes Tor wahrscheinlich drei Tabellenplätze verändert.
Ja.
Ich sag's euch, ich hatte ja bei Olympia quasi die Kamera, die immer bei dem sein musste, der aus dem Medaillenrängen rausgefallen ist.
Mhm.
Stellt euch mal da den Job vor.
Hast du die Loser in der
Regie?
Wenn du die Kamera wärst und die alle da verteilt auf einem Platz wären und dann musst du da immer hin, nach jedem Torbimmel quasi. Das wird ja anstrengend ohne Ende. So vergleiche ich das gerade.
Ja, aber es ist wirklich dramatisch. Also die Ausgangslage ist richtig dramatisch. Es kann da unten wirklich alles passieren. Also der Teppich ist bereitet, eigentlich in allen drei Ligen, für Drama pur.
Das Drama auf die Spitze treibt ja das Duell Fürth gegen Düsseldorf, sehe ich jetzt gerade. Die am letzten Spieltag direkt gegeneinander spielen. Düsseldorf 3 Punkte vor Fürth und 5 Tore vor Fürth. Also 15. und 17. Das ist schon die maximale Dramatik dann. Also kann sich in diesem einen Spiel schon sehr viel entscheiden.
Ja. Auch da die Frage, was glaubt ihr und was würdet ihr euch wünschen? Das ist natürlich jetzt eine fiese Frage grundsätzlich. Ich fange mal an. Auch hier geht es nicht um Sympathien. Ich glaube nur, dass es für Fürth nicht reichen wird. Dann gehen Fürth und Münster safe runter. Und wenn ich mir diese Ausgangslage anschaue, dann wird sich wahrscheinlich Düsseldorf gegen Fürth retten. Was macht denn Bielefeld? Aber wo spielt die Arminia? Spielt daheim gegen die Hertha.
Naja,
ich glaube fast, dass Bielefeld das Heimspiel gewinnt und dann würde Düsseldorf, rechnen wir mal mit dem Unentschieden, dann rutscht Düsseldorf auf den Relegationsplatz. So würde ich das momentan mein Bauchgefühl.
Ja.
Und was macht Braunschweig?
Ja.
Braunschweig spielt auf Schalke.
Ja, aber dann rutscht doch, wenn Düsseldorf unentschieden spielt, rutscht doch Braunschweig auf den Relegationsplatz.
Stimmt, dann müsste Braunschweig mindestens unentschieden spielen auf Schalke.
Leute, wir brauchen Zettel und Stift. Ich habe das immer so gemacht bei der Volleyball-Liga. 5 Tage vor Ende habe ich dann da schon so, der holt die Punkte und der holt die Punkte. Ah, Mist, verrechnet, das geht wieder nicht auf.
Und Braunschweig und Düsseldorf übrigens mit der exakt gleichen Tordifferenz auch noch.
Ja, und dann müssen wir noch leider gucken, was Dresden und Magdeburg machen. Weil sonst geht es ja auch vielleicht wieder nicht auf.
Also rein aus geografischer Sicht würde ich mir wünschen, aber ich würde Fürth dann schon nehmen als Drittligist.
Kurze Fahrtwege. Das sollte
auch,
man sich
ich,
immer
der
wünschen.
Der Standort, der jetzt nicht das größte Potenzial hat, dann sofort auch wieder hochzugehen. Weil wenn du halt Düsseldorf dann in der dritten Liga hast, mit einer relativ großen Finanzkraft, gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, dann ja, es ist halt schwierig. Also da ist halt ein Platz oben eigentlich fast schon wieder vergeben. Deswegen, ich würde da Fürth schon eher nehmen und dann Relegation. Mei, kann man jetzt irgendwie aus fußballromantischer Sicht wieder betrachten und sagen, naja, so ein Ostduell irgendwie, Dresden gegen Rostock dann am Ende oder Dresden gegen Cottbus oder Magdeburg.
Für die Relegation. Cottbus.
In der Relegation, das hätte schon auch was, ja. Möchte ich jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form an der Sicherheit dieses Spiels mitwirken wollen, sage ich auch dazu, aber aus stimmungstechnischer Sicht sicherlich nicht das Schlechteste. Aber am Ende wird es irgendwie wieder anders kommen, als wir das jetzt gerade besprechen.
Stichwort besprechen. Wir werden nächste Woche genau das besprechen, was die neue Saison für 60 München auch gegnermäßig zu bieten hat. Wir können auf das nächste Wochenende daher relativ entspannt gucken, weil es ist de facto an sich egal, was 60 in Verl macht. Entscheidend ist tatsächlich hier in der Umgebung. Wir werden es beobachten. Und dann geht es nächste Woche straight in Richtung Toto-Pokalfinale. Und wie ich es vorhin gesagt habe, in meinen Augen dann durchaus nochmal das Zünglein an der Waage, mit welcher Emotion man aus dieser Situation und aus dieser Spielzeit herausgeht. Stichwort herausgehen. Wir werden jetzt aus diesem Stammtisch herausgehen, aus Folge 217. Endlich wieder im Trio. Es war mir, ich zitiere Anja, ein inneres Blumenpflücken.
Word.
So, dann machen wir einen Deckel drauf auf die 217. Ich sag merci Anja, merci Alex für diese Runde. Und dann verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch. Freut euch auf den letzten Spieltag und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfestphone Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.